Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße sehr herzlich heute am Abend hier im Kepler-Salon.
Vielleicht warten wir noch ein bisschen.
Warten wir noch 4 Minuten? 4 Minuten?
Die ist noch nicht bereit.
Können wir etwas dazu beitragen, dass Sie sich bereit fühlen? Ich mache eine etwas längere Begrüßung und dann sind wir doch mit der Zeit wieder dort, wo sie gewohnt ist. Wir haben heute ein sehr schönes Thema, nämlich ein Musical wiederum am Programm. Ich möchte aber vorher noch ein paar organisatorische Dinge sagen, vor allem auch über den Kepler-Salon. Sie wissen, dass die Veranstaltungen hier bei freiem Eintritt zu genießen sind. Wir wünschen, wir dürfen uns hier auch bei den Subventionsgebern von Stadt und Land sehr herzlich bedanken und natürlich auch bei unseren Sponsoren. Das möchten wir mal ganz klar in aller Öffentlichkeit sagen und auch beim Unterstützungsverein Freunde des Kepler-Salons. Sie können natürlich gerne Mitglied werden, wenn Sie das möchten. Wir freuen uns über jedes Unterstützungsmitglied, damit wir hier immer wieder und noch sehr, sehr lange diese Abende in dieser Runde genießen können. Ich möchte auch heute ganz explizit einmal auf diese Catering-Möglichkeit hinweisen, die wir hier im Haus haben, nämlich der Wirt am Graben. Und er leistet so schöne und angenehme Dienste und versorgt uns immer sehr, sehr gut, dass wir hier gerne auch hinweisen. Noch ein dritter Hinweis, alle Abende werden ja immer per Video und auch Audio aufgenommen. Sie können das dann natürlich auch alles nachhören, nachsehen auf der Kepler auf www.keplersalon.at und wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal rein. Sie können sich dann natürlich auch noch über den Verein dort erkundigen und alles, was sonst noch hier an diesem Ort passiert. Zu meiner Person, mein Name ist Gerlinde Wiesner. Ich mache ab und an die Moderation hier für verschiedene Themen, die mich jetzt persönlich natürlich auch interessieren. Und ich hatte ja schon einmal das Vergnügen, auch zu einem anderen Musical-Thema hier Gastgeber zu sein. Und wir haben heute hier 2 Gäste, die ich wieder willkommen heiße. Er ist ja mittlerweile schon fast Stammgast, Arne Becker. Freut mich sehr, sehr, dass Sie wieder heute hier bei uns sind. Er ist Dramaturg, Übersetzer vieler, vieler Musicals und jetzt eben ganz aktuell für Company, für die Dramaturgie von Company zuständig, wo jetzt am Samstag die Premiere war. Wir sagen da noch einiges mehr zu diesem Musical. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Dann darf ich Ernst Thaler begrüßen. Er ist Therapeut. Er hat mir gesagt, er genießt schon die Pension, ist aber deswegen noch immer sehr, sehr tätig. Und zwar hat er eine Praxis, wo sie wahrscheinlich auch sehr stark diesen Bezug zu Eheberatung, Familientherapie haben, auch beratend am Land Oberösterreich für das Familientherapiezentrum tätig. Und wie gesagt, auch, das ist die Verbindung hier zum Musical und zu Anne Becker, auch hier gab es eine Beratungstätigkeit im Vorfeld zum Musical. Herzlich willkommen, Ernst Thaler. Wir werden wie immer so vorgehen, dass die beiden Herren etwas von ihrer Arbeit erzählen, aus ihrer Praxis heraus erzählen. Und im Anschluss haben sie dann natürlich wieder die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Und wir freuen uns schon auf einen angeregten Diskurs im Anschluss dann. Bitte, Anne Becker.
Ich hoffe, habe das richtig gemacht. Ja, funktioniert wunderbar. Ja, ich begrüße Sie auch hier. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Auch letztes Mal waren schon jede Menge Leute hier bei Next to Normal und vielleicht sind sogar einige bei der Veranstaltung zu Next to Normal auch schon hier gewesen. Und es war ist so ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht ein Musical hier als Thema vom Kepler-Salon zu haben, aber wir machen es auch nur bei den Musicals, wo wir denken, ergibt sich tatsächlich ein Grund dafür, ein bisschen drüber zu reden. Letztes Mal bei Next to Normal war es eine psychische Erkrankung, Bipolarität, die Anlass zum Reden gab. Hier bei Company, bei dem Stück, das Musical-Komponisten Stephen Sondheim und seinem Librettisten George Firth, geht es vor allen Dingen um Paarbeziehungen und es geht eigentlich auch darum, um die Probleme des Alleinseins, also eigentlich beides. Als wir im Vorhinein uns mit dem Stück beschäftigt haben, dachten wir, das ist wieder mal so eins, da können wir Hilfe gebrauchen. Wir alle haben zwar Paarbeziehungen oder sind allein und haben Wissen von unseren eigenen Problemen, aber ein Stück, was sich in so intensiver Weise mit diesem Thema auseinandersetzt, das kann sicherlich davon profitieren, dass wir jemand dazu holen, der sich ein bisschen besser und professionell damit auskennt. Und da haben wir den Kontakt gesucht zu dir, Ernst, zum Familientherapiezentrum. Und du hast dann auch sofort gesagt, natürlich bin ich bereit. Und du bist dann zum Anfang der Proben zu uns gekommen. Und dann gab es eine kleine Veranstaltung. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das aus deiner Sicht war. Dieser erste Termin, als wir zusammengekommen sind.
Meinst du jetzt diese die erste Probe oder
die erste Probe?
Die erste Probe. Okay, ja. Ja, die erste Probe war noch sehr durchwachsen mit allen möglichen ersten Versuchen, ein Stück zu machen. Und ich habe mir gedacht, na gut, das wird ja interessant. Und wir haben dann eben zum Thema Paarbeziehungen gesprochen und ein wesentlicher Teil in dieser ganzen Auseinandersetzung war die Frage, ist das Stück eigentlich überhaupt noch relevant? Der Sondheim hat das vor 40 Jahren geschrieben und es hat sich herausgestellt, hat sich kaum was geändert und wahrscheinlich wird sich in den nächsten 20 Jahren auch nicht Wesentliches ändern. Die Menschen sind heute Menschen, wie sie es vor 40 Jahren waren. Und Paarbeziehungen gibt es wahrscheinlich, solange es die Menschen gibt. Und ja, das ist interessant zu schauen, wie das dann im Detail aussieht.
Ja, und wir haben uns in einer großen Runde hingesetzt mit allen Darstellern. Und die hatten natürlich ihr Stück schon gelesen und haben ihre Figuren schon ein bisschen versucht kennenzulernen. Und haben dann wirklich fleißig gefragt, ob denn eigentlich diese Probleme, die im Stück aufgegriffen werden, auch in deiner alltäglichen Praxis eine Rolle spielen. Und du sagtest, natürlich, natürlich. Ich kenne alles das, was in diesem Stück eine Rolle spielt. Das Reizvolle an dem Stück ist, dass es eigentlich nicht, wie man es erwarten sollte, in einer chronologischen Reihenfolge erzählt wird. Vielleicht, die meisten werden es nicht kennen, ich erzähle ganz kurz, worum es geht. Es geht um den Single Robert, der ist 35 Jahre alt. Ein New Yorker, ein sehr erfolgreicher junger Mann, auch sehr umschwärmt von vielen Frauen. Lebt alleine in einem guten Apartment und er hat Beziehungen zu mehreren verheirateten Paaren und zu einigen jungen Damen. Und diese fünf verheirateten Paare, mit denen er eigentlich Beziehungen hat, drängen ihn alle dazu, doch auch endlich eine feste Beziehung einzugehen bzw. zu heiraten. Nun fängt das Ganze an seinem 35. Geburtstag an, bei der Überraschungsparty, die sie zu diesem Anlass machen. Und dann hört es eigentlich schon auf mit der realistischen Darstellungsweise, denn was wir jetzt erleben, sind einfach Szenen aus dem Leben von Robert, jeweils immer Dreier-Szenen, das heißt mit einem dieser befreundeten Paare, die ihm jetzt in den Kopf schießen, wo es darum geht, irgendwie eigentlich zu überdenken, das waren meine ersten 35 Jahre, was wird denn jetzt eigentlich in Zukunft aus mir? Und er schaut sich eigentlich an, wie diese Paare miteinander umgehen. So, und da gibt es ein Paar, da ist die eine zu viel und der andere trinkt zu viel und sie werfen sich das gegenseitig immer vor. Es gibt ein Paar, die schon bereits, bereits Kinder haben und er kommt dorthin und bringt ein paar Joints mit und sie probieren Joints miteinander aus. Die Frau sagt eigentlich, sag mal, muss ich eigentlich was spüren? Ich spüre überhaupt nichts und so weiter. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich spüren muss und so. Müsste ich jetzt was spüren? Und sagt eigentlich, ich bin viel zu bieder, um eigentlich sowas wie ein Joint genießen zu können. Und ihr Mann bestärkt sie darin und sagt, ja, du bist tatsächlich zu bieder, um das genießen zu können. Das Interessante an dem Stück ist, der Robert ist eigentlich jemand, der sich das alles immer anguckt und so ein bisschen distanziert, ironisch eigentlich diese Sachen in sich aufnimmt und überlegt, nein, also wenn das Beziehung ist oder wenn das ist, was Beziehung ausmacht, dann ist das eigentlich nicht das, was ich wirklich will. Und trotzdem bemerkt er aber eine Art von Loch in ihm, er weiß aber nicht, womit er das füllen kann. Und im Musical wird keine Antwort darauf gegeben. Also es ist nicht so, dass am Ende dann die strahlende Hochzeit folgt. Gott sei Dank. Sondern es werden viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man hier weiterleben kann und eigentlich wie man mit dem Problem weiterleben kann. Und du wolltest eigentlich ein bisschen erzählen über diese verschiedenen Zweierbeziehungen, die dort beschrieben werden und was tatsächlich irgendwie öfter in deiner Praxis vorkommt.
Ja, ein sehr wesentliches Thema in allen Beziehungen, die im Stück vorkommen, ist natürlich das Thema Nähe und Distanz. Wie viel Nähe vertragt die Beziehung, wie viel Distanz ist nötig und ich denke, dazu möchte ich ganz gerne ein bisschen was zeigen.
Geht das so?
Für viele sieht es so aus, wenn nicht für alle, dass irgendwann einmal das Thema zu zweit sein wichtig worden ist. Ich bin total verknallt in dich. Du bist hoffentlich total verknallt in mich. Und das ist diese untrennbare Beziehung, die auf sehr viel Altes und sonstiger Weisheit beruht. Denn ich bin inzwischen 14 und 10 Monate. Und du bist auch schon bald 14. Und mit unserer gemeinsamen Lebenserfahrung wissen wir, dass unsere Beziehung ewig halten wird. Hm? Naja, gut. Was normalerweise passiert, irgendwann wird den beiden zu heiß. Und dann haut jeder in eine andere Richtung ab. Und sie wundert sich, dass sie sich auf den Idioten jemals einlassen hat. Und er sagt sich, also ich kann mir nicht vorstellen, warum ich die jemals mögen habe. Aber irgendwie verdrückt sich irgendwer beim SMS. Und dann hören sie voneinander und dann sagen sie, okay, na, wie schön, dass wir uns jetzt wieder haben. Nur jetzt müssen wir uns wirklich noch viel mehr festhalten, damit uns das nie wieder passiert. Und, naja, selbe Theater wieder, es wird zu heiß, er läuft weg, sie ihm nach und versucht ihn mit sehr viel Liebe einzufangen, irgendwie funktioniert das nicht. Es kann genauso gut umgekehrt sein, natürlich, aber dann kann es sehr schnell passieren, dass da jemand anderes sich heranmacht und dann passiert das Gleiche wieder in ähnlicher Form. Und das ist nicht nur bei 14-Jährigen, da gibt es Leute, die leben diese Art von Beziehung für den Rest ihres Lebens. Es gibt eine Alternative, es gibt mehrere Alternativen vermutlich, aber eine der Möglichkeiten ist zum Beispiel das, hier bin ich und da bist du und ich baue einen verlässlichen Zaun um mein Leben. Keine Mauer mit Selbstschussanlage, sondern eben wirklich nur einen Zaun. Und das Gleiche erwarte ich von dir. Manche Leute sagen, Zäune braucht man nicht, wir lieben uns, ja. Aber Zäune sind die Garantie für gute Beziehungen. Und wenn der eine was will vom anderen, muss er beim Zaun stehen bleiben und warten und höflich sein und respektvoll sein, ob das für den anderen auch passt. Ich besitze den anderen nicht, sondern ich lade den anderen ein. Und wenn man sich das angewöhnt, dann kann man sehr gut miteinander alt werden. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber man kann sich dabei Zeit lassen und man kann sehr lange Beziehungen leben. Die Gefahr ist immer die, dass man entweder sagt, okay, wir brauchen diese Grenzen nicht mehr, oder dass man zu weit auseinanderdriftet und sich dann fragt, was soll die Beziehung eigentlich noch? Wir haben ja nichts mehr Gemeinsames. Und ein weiterer Punkt, das hier ist der persönliche Freiraum, den beide haben. Und es ist sehr sinnvoll, diesen Freiraum gut zu nützen. Männer sind da meistens ein bisschen kreativer und Frauen sagen sich, ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich habe die Kinder, ich habe das Haus, ich habe den Garten und außerdem bin ich nicht so ein grenzenloser Egoist wie du. Und so ist es ganz wichtig, gerade in Therapie immer wieder zu fragen, und was ist Ihr Hobby? Und was tun Sie gern? Und wo haben Sie Ihren eigenen Bereich? Ja, den brauche ich nicht. Na gut, braucht man ihn schon. Ja, das wäre so kurz zum Thema Lebensstanz.
Interessant ist vielleicht, dass Stephen Sondheim, der das Stück geschrieben hat, der die Liedtexte und die Musik geschrieben hat, selber im Rückblick geschrieben hat, er ist jetzt 84 Jahre und hat bereits seine gesamten Lyrics in dicken Büchern versammelt und hat dazu auch Kommentare geschrieben. Und dort hat er geschrieben, dass bei Company eins seiner Probleme war, dass er eigentlich überhaupt keine Ahnung vom Thema hatte. Er hatte nie bis dato, also nur, das war 1970, er war also auch Mitte 30, genau wie unsere Hauptfigur Robert, und hatte bis dato aber nie eine längere Beziehung gehabt. Führte keine Ehe, seine längste Beziehung, sagte er, hat so ein paar Monate gedauert und dann war es wieder vorbei. Und Angebot herangebracht worden, eben dieses Stück zu schreiben. Er hat gesagt, okay, ich muss das ablehnen, weil ich kann natürlich überhaupt nichts darüber schreiben. Und dann hat er gesagt, ach, ich mache mal so eine Art Studie und ist zu einer Freundin gegangen. Interessanterweise auch eine berühmte Person, nämlich Mary Rodgers, selber Komponistin und Liedautorin und Tochter von Richard Rodgers, dem berühmten Autor von Musicals. Und die hatte gerade ihre zweite Ehe begonnen. Und hat sie interviewt, hat sie tatsächlich mehrere Tage lang befragt über das, was sie erlebt hat, über die guten Seiten in einer Ehe und über die schlechten Seiten in einer Ehe und hat ständig Notizen gemacht und ist da wie ein Wissenschaftler rangegangen und hat so dann tatsächlich Informationen gesammelt, um seine wirklich wunderbaren Lyrics zu schreiben, die er dann dazu erhalten hat. Inzwischen übrigens, ich glaube jetzt, endlich so mit 70 ungefähr, hat er eine längere Partnerschaft. Vielleicht könnte er heute noch interessanter drüber schreiben.
Ja, was natürlich in dem Stück sehr häufig und natürlich auch sehr subtil zum Teil vorkommt, ist Konflikte und Umgang mit Konflikten. Und ich habe das beim Stück total interessant gefunden, wie gekonnt Sondheim das rausgebracht hat, diese wunderbaren Gemeinheiten, die wir lernen, wenn wir miteinander lang genug leben. So feine Geschichten, wie der eine die Antworten für den anderen gibt, wie der eine den anderen abwertet. Na, der kann das nicht, der macht das nie. Und jeder, der so ein bisschen selbstkritisch ist, der wird sich da wiederentdecken. Das ist höchst faszinierend. Es gibt eine Möglichkeit, Beziehungen oder Konflikte in Beziehungen konstruktiver zu lösen, als das normalerweise üblich ist. Und allerdings muss ich dazu sagen, ich habe in Afrika mal einen Mann kennengelernt, der hat, habe ich gesagt, what are you doing for a living? Er hat gesagt, ja, ich bin Lehrer. I teach because I cannot do. Und manchmal habe ich bei uns Therapeuten ganz ein ähnliches Gefühl, dass wir we teach because we cannot do. Das ist ein Konzept, das man auch auf andere Bereiche anwenden kann. Und zwar ergeben sich im Leben sehr häufig Problemberge. In Beziehungen ist das selbstverständlich. Und diese Problemberge werden dann natürlich bewältigt, so wie man es eben für sich als passend findet. Sehr typisch ist, wenn du anders dich verhalten würdest, dann hätten wir das Problem nicht. Ja, aber du solltest ein bisschen schauen, wie du selber lebst und was du selber machst. Und ich denke, wenn du dich anders verhalten würdest, dann wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, Probleme zu haben. Und die Art und Weise, wie du dich mehr und mehr zu deiner Mutter entwickelst, ist wirklich bedenklich. Und du bist etwa ähnlich unnütz wie dein Vater. Und dein Bruder säuft. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und man hofft aber dabei, dass man irgendwie das Problem niederraufen kann. Und erstaunlicherweise mit der Zeit hat so jeder seinen Dampf ablassen und irgendwie beginnen Probleme dann tatsächlich manchmal die Brisanz zu verlieren. Das Problem ist nur, jeder erwartet, es kann nur eine Frage der Zeit sein und das nächste Problem türmt sich wieder auf und dann geht es nach demselben Muster. In der Hypnotherapie würde man sagen, die Leute geraten in eine Problemtrance. Es geht ums Problem, die Leute werden Experten für Probleme, aber nicht für Lösungen. Es gibt eine Alternative, eine von vielen vermutlich. Mir gefällt die recht gut. Ich gehe einfach weg von der Problemthematik. Ich mache das auch in der Therapie, dass ich mir nicht stundenlang anhören will, wer schon wieder welche Gemeinheit dem anderen ausgewischt hat, sondern es geht darum zu schauen, wo sind die Ressourcen, wo sind die Lebenskräfte, wo sind die Dinge, die die Leute leben lassen. Die Ressourcen, die bei jedem vorhanden sind. Die Ressourcen in einer Beziehung, die Zeit miteinander, die Erfahrungen miteinander, die guten Zeiten, die schwierigen Zeiten, die kranken Kinder, die streitenden Kinder, die glücklichen Kinder, alle diese Lebenskräfte, die wir hautnah miterleben, sind ein Asset, sind Sachen, die uns stark machen, die uns lebendig machen, sind Kräfte, die uns befähigen, das Leben gut hinzukriegen. Und der zweite Aspekt sind die Ziele. Manchmal frage ich die Leute, gibt es eine Zeit, als ihr euch wirklich mögen habt, als ein Craving da war, eine Begeisterung füreinander, eine unstillbare Sehnsucht oder war es Masochismus? Ich möchte nur gerne schaden. Welche Möglichkeit hätte ich? Ich denke, ich heirate dich. Okay. Und dann geht es darum, diese beiden Kräfte zu verbinden und eine Strategie zu entwickeln. Eine Strategie zu einer Lösung hin. Wie können wir es hinkriegen, dass es uns wieder gut geht? Also ein wachstumsorientiertes Denken. Und das ist nicht so utopisch, wie es sich manchmal anhört. Es ist wirklich nur eine Frage der inneren Bereitschaft. Wobei ich mir denke, manchmal muss man auch sich die Zeit nehmen, böse sein zu können, solange man es braucht. Aber dann ist es schön, wenn man merkt, wir haben ja die Möglichkeiten herauszukommen und wir wissen, wie es geht. Okay.
Wunderbar.
Mir geht es ja immer so, wenn ich mit Therapeuten zusammen bin, habe ich immer so ein bisschen Respekt und Angst, weil ich immer denke, da kommen bestimmt Probleme auf den Tisch, die mir vorher gar nicht klar waren. Und hier in diesem Fall, du hast jetzt Auswege aus der Krise beschrieben und ich habe mich eigentlich gefragt, rätst du auch manchmal Leuten irgendwie, lass es doch besser sein, ihr schadet euch nur, oder ist deine Aufgabe wirklich, die Beziehung zu erhalten?
Ich bin kein Fan. Na, ich sehe meine Aufgabe darin, die Leute dabei zu unterstützen, dass sie ihr Leben auf ihre Weise auf die Reihe kriegen. Und das muss nicht mit meinen Idealen und mit meinen Vorstellungen zusammenpassen.
Ja.
Vielleicht noch ein Wort zu Company. Also es ist tatsächlich so, es geht viel um Robert in diesem Stück, der einzige oder einer der wenigen Charaktere, die eben keine feste Beziehung haben. Und dem Stück ist manchmal vorgeworfen worden, dass im Zentrum dieses Stückes eigentlich eine Leerstelle steht, weil das eben eine Figur ist, die nichts richtig will, die eigentlich ganz zufrieden ist mit ihrem Leben, aber eben keine großen Ziele hat und versucht sich eigentlich in so einer Wohlfühlatmosphäre einzurichten und immer nur zuguckt. Es ist wie eine Kamera, ne? Es gibt diesen Ich bin eine Kamera Gedanken, dass da wirklich so eine Figur ist, die ja, die keine richtigen Konflikte austrägt und die man erst mit der Nase auf einen Konflikt stoßen muss. Ich finde gerade, das ist das Interessante an dem Stück, dass da nicht eine Figur ist, die die großen Probleme in einer Beziehung austrägt, sondern dass sein Problem ist, dass er nicht in der Lage ist, eine große Beziehung aufzubauen. Und dass dieses Problem, was alles erst so ein bisschen flach daherkommt, plötzlich existenziell wird für ihn und dann eigentlich in einem...
Ja. Sie haben es gesehen. Was greife ich jetzt gleich mal auf, das finde ich ja einen schönen Aspekt, weil das den Besucher so in die Perspektive, der Blick durch die Kamera, durch diese Person eigentlich ermöglicht, ja. Und eben auf die verschiedenen Charaktere und auf die verschiedenen Situationen der Ehepaare sozusagen den Fokus wirft durch diese Rolle des Roberts. Das fand ich einen ganz schönen Schachzug der Dramaturgie, wenn ich das jetzt so sagen kann. Wobei ich am Ende gefühlt habe, ich finde, es war dann zum Schluss ein Plädoyer für die Ehe. Mit dem Song und ja, werden wir halt noch ausführlich diskutieren. Aber ich möchte jetzt Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen. Vielleicht hatten Sie ja auch schon das Vergnügen, am Samstag bei der Premiere zu sein oder wollen noch etwas über das Stück wissen, über das Thema. Wir haben gesagt, das ist ja eher ein wirklich mehrheitsfähiges Thema. Ob man jetzt verheiratet ist oder Single ist, jeder hat wahrscheinlich eine Meinung dazu. Und ich darf Sie jetzt einladen, Ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie möchten, bitte einfach Hand heben. Wir geben dann ein Mikro weiter und dann können wir schon mit der Fragerunde starten. Sehe ich irgendwo eine Frage? Sie sind halt so schüchtern. Bin ich gar nicht gewohnt vom Publikum. Hier hinten. Haben wir wo ein Mikro, bitte? Hallo, hallo? Da hinten, braucht mein Mikro? Ach so, okay. Dann. Dann würde ich aber vorschlagen, wir wechseln schnell die Plätze, sonst wird es ein bisschen kompliziert mit
vielleicht mit Mikro hin und her geben. Psychologen.
Bitte.
Wenn man.
Ja, wir hören noch nichts. Wir hören noch nichts.
Vielleicht eine jetzt, spontane ja. Frage an den Psychologen, wenn man so eine Paarbeziehung von außen oft betrachtet, dann werden in erster Linie die Probleme an einen herangetragen und eigentlich nur in zweiter Linie die schönen Momente, die positiven Dinge. Woran glauben Sie, mag das liegen?
Am Preis, den der Psychotherapeut kostet.
Nein, ich meine das jetzt nicht nur, wenn man das als Psychotherapeut betrachtet, sondern als Außenstehende in einer Paarbeziehung, als Nicht-Psychologe, einfach als Freund, als Nachbar oder dergleichen. An mich werden immer nur die Probleme herangetragen, aber die positiven Dinge, die muss ich mir schon selbst suchen, wenn ich so eine Paarbeziehung betrachte.
Na, ich denke, es stimmt schon. Es gibt ganz bestimmt in jeder Beziehung wesentlich mehr schöne Sachen als problematische. Das stimmt. Und ich denke, wir tendieren dazu, einfach die Dinge mehr zu betonen, die nach Problemen riechen. Sonst gäbe es keine Zeitungen und ZIP 2 wäre zum Knicken und so weiter. Nicht?
Also, only bad news are good news.
Only bad news is good news.
Genau. Danke. Ich möchte vielleicht aufgreifen, dass das Musical vor 40 Jahren, um 44 geschrieben worden ist. Inwieweit kann man denn sagen, dass die Ehe generell noch Aktualität hat und in welcher Form hat sie denn Aktualität? Vielleicht jetzt in Bezug auf Musical und dann natürlich auch auf den Paarbezug jetzt als Ehe, als Institution, als Form des Zusammenlebens.
Ja, wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, ob das Musical in der Form noch eine solche Relevanz hat, wie es das damals hatte. Man muss vielleicht nochmal ein bisschen überlegen, welche Zeit das damals war. 1968 gab es die großen Studentenunruhen und das hat natürlich das Bild von Ehe, von Partnerschaft unheimlich verändert. Und eigentlich, wenn man sich das anguckt, ist man ein bisschen erstaunt, dass in dem Musical relativ wenig davon auftaucht. Mhm. Wir haben noch relativ wir haben normale Ehen, normale Beziehungen. Die Leute sind wenig politisch. Man denkt, man hätte sich das eigentlich erwartet, dass 1970 da mehr Politik eine Rolle spielt, aber offensichtlich hat das die Autoren weniger interessiert. Aber was natürlich auftaucht, ist das Aufbrechen der Paarbeziehungen und des Bildes von einer funktionierenden Ehe. Das ist natürlich ganz aktuell in dem Musical und ich glaube, es hat sich gar nicht so viel geändert. Natürlich sind wir heute weitergekommen in einer Weise, aber es gibt auch genauso wieder rückschrittliche Bewegungen. Mhm. Darüber kannst du sicherlich mehr sagen, weil du das seit 25 Jahren am ganz hautnah verfolgst, irgendwie wie das Geschlechterverhältnis eigentlich zum Beispiel in Beziehungen ist.
Na, ich glaube, so von dem, was ich so miterlebe, gibt es schon einen gewissen Wandel, der wahrscheinlich ein bisschen schichtspezifisch ist. Aber und zwar so, die Leute wollen Beziehungen und sie wollen dauerhafte Beziehungen, aber sie stellen sich die Frage, wie soll das funktionieren? Wir hatten früher wesentlich mehr Stabilität durch äußere Faktoren. Das war die Gesellschaft, das war das Dorf oder die Nachbarschaft, das war natürlich die Kirche. Und jetzt ist doch die Betonung mehr auf individueller Lebensgestaltung, Freiheit, die man sich auch holen will. Und manches von dem ist natürlich schwer vereinbar mit einer monogamen Beziehung. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, die Leute ausprobieren. Aber was jetzt dabei das Beste ist oder was am besten lebbar ist, da habe ich keine Ahnung.
Ich möchte vielleicht das Wort Verbindlichkeit in die Diskussion einbringen. Unser Titel ist ja auch gemeinsam, in Klammer weniger allein. Hier stellt sich mir die Frage, ob dieses Thema verbindlich eine Beziehung eingehen zu wollen, jetzt weniger stark ausgeprägt ist als früher. Dieses Thema Verbindlichkeit kommt mir jetzt vor, ist ja nicht nur etwas, was Paarbeziehungen betrifft, sondern sich wirklich mit allem Drum und Dran auf jemand einzulassen oder auch auf etwas einzulassen, scheint ja eher zurückzugehen.
Ich fürchte, Sie haben recht. Also mir fällt zum Beispiel oft auf, wenn Leute zu leichtfertig auseinandergehen. Also es ist ein neuer Partner aufgetaucht und der ist interessanter als der bisherige. Und die Tendenz, einfach so einen Weg zu finden, der das Ganze möglichst schmerzfrei über die Bühne bringt. Und man hat es ja probiert, man war auch beim Therapeuten und das hat natürlich auch nichts genützt, außer Geld gekostet und so weiter. Nicht? Also diese Geschichte läuft sehr häufig in diese Richtung. Und ich habe mir angewöhnt, Leuten zu sagen, vor allem wenn dann kleine Kinder da sind, das ist aber nicht nur ihre Sache. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Nicht? Es geht nicht nur um mein scheinbar individuelles Glück, sondern ich bin in einem System drinnen, das ich zum Teil selber mitgeschaffen habe. Und dafür bin ich verantwortlich.
Okay. Bitte hier. Kann man das Mikro? Na, wir behalten es, Herr Becker. Wir kriegen, sonst sind wir ganz ohne Mikro, da fühle ich mich nicht so wohl.
Meine Frage bezieht sich auf die Rollen. Die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau. Mir kommt vor, dass da auch ein ganz großer Wandel stattfindet. Und speziell der Mann oft in einem großen Konflikt ist, wie es eigentlich gehen soll. Wer soll jetzt soft sein, soll er hart sein? Was will man eigentlich oder was will die Frau eigentlich vom Mann?
Naja, ich denke, was Frauen von Männern wollen, ist authentische Männer. Nicht, also weder hart noch weich. Die müssen sich nicht unbedingt ihre Socken selber stricken, sondern sie sollen das sein, was sie im Herzen sind und wohin sie angelegt sind. Und ich denke mal, dazu ist es notwendig, dass Männer sich selber kennenlernen und sich selber wahrnehmen, ihre eigenen Gefühle wahrnehmen. Und da gibt es einen erstaunlichen Wandel. Also wir haben mehr und mehr Männer auch bei uns in der Männerberatung. Frau Dr. Müllner ist hier, die Leiterin von der Stelle. Und wir haben die guten Erfahrungen, dass es nicht nur Männer sind, denen die Pistole an der Schläfe steht und die sagen, also ich muss wohin gehen, sonst ist sie weg. Sondern Männer kommen, weil sie sich selber erfahren möchten, weil sie wissen wollen, wer bin ich denn eigentlich, wenn überhaupt. Nicht?
Okay. Könnten Sie es bitte weitergeben? Dankeschön.
Ja, also ich denke schon die ganze Zeit so verschiedene Dinge, aber gerade weil Sie das jetzt erwähnt haben, was wünschen sich Frauen von Männern, ich finde das eigentlich mindestens so spannend, was wünschen und erwarten sich Männer in Beziehungen von Frauen und wie weit stimmt es überein mit dem, was Frauen sich so selbst, ja. Und die andere Sache, die erwähnt wurde, dass Männer kreativer sind im Gestalten des Raumes um sie herum, puh, da habe ich mir eigentlich kurz gedacht, also wenn wir Frauen uns das so überlegen, denkt man das manchmal anders. Also da war ich jetzt nicht so eindeutig. Das wollte ich jetzt einfach einmal gesagt haben.
Okay.
Ja, da weiß nicht, ob das wirklich noch so ist, dass die Frauen nur über den Mann leben. Also da habe ich andere Perspektiven, bin nebenbei auch Therapeutin.
Okay. Ja. Herr Thaler, das ist eine Frage an Sie.
Ich habe alle möglichen Arten von Beziehungen gelebt in meinem Leben.
Danke. Ist es so, dass Frauen noch stärker in den Konventionen, in diesem Rollenbild drinnen sind und dadurch offensichtlich sich schwerer tun, ihren Freiraum zu nehmen, zu schaffen?
Naja, ich habe das fast ein bisschen ironisch gemeint. Also Männer nehmen sich's nicht, weil sie so reif und so entwickelt sind, sondern weil sie einfach so egoistisch und draufgängerisch sind. Nicht? Ich hole mir das und mir steht das zu. Und ich habe meinen Herrenabend am Montag und in diese Richtung. Gell?
Was mir jetzt dann klar wird in dem Zusammenhang, nämlich in dem Moment, wo Frau dann kreativ wird,
beginnt Mann damit meistens ein bisschen Problem zu bekommen. Also ist das sowieso.
Okay.
Ja.
Gibt es irgendwo noch Fragen? Okay. In dem Stück kommen ja wirklich sehr viele verschiedene Rollenbilder vor. Das ist ja das Spannende und Abwechslungsreiche darin. Und Robert überlegt ja immer wieder und hinterfragt ja jetzt, stimmt das nicht? So diese Innen- und Außensicht finde ich ja sehr gut dargestellt in dem Musical. Und das scheint mir aber auch ein wesentlicher Aspekt einer gelungenen Beziehung zu sein. Auch wieder mal den Schritt herauszunehmen, also nicht nur die Probleme zu sehen, sondern auch zu sehen, was verbindet uns und was macht unsere Ehe aus. Was mich interessieren würde, haben Sie das Gefühl, die Leute kommen wirklich rechtzeitig zu einer Therapie? Oder gibt es Momente, wo Sie dann sagen, jetzt kann ich auch nichts mehr zu tun, die kann man nur mal noch ihrem Schicksal überlassen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein zeitlicher Faktor ist oder ob es einfach eine Konstellationsgeschichte ist. Also bei manchen Leuten haben wir wahrscheinlich nach einer Woche schon den Eindruck, die sagen schon Sport da. Die hätten vor der Ehe kommen müssen.
Okay. Und ist es in der Regel doch so, dass junge Leute zu Ihnen kommen oder eher Paare, die schon sehr lange zusammen sind? Kann man da irgendwas rauslesen aus den Konstellationen, eine Entwicklung, ein Trend, ein großes Bedürfnis bei Jüngeren oder bei Älteren?
Ich denke, ich habe die Statistik nicht im Kopf, da wüsstest du besser Bescheid drüber. Ich denke, es ist ziemlich gemischt. Mhm. Also ich denke, die meisten Leute, die kommen, sind so um die 40 herum.
Okay.
Also gerade wenn es um Beziehungsthematik geht.
Mhm. Das ist dann häufig, wenn die Kinder schon größer sind und sich sozusagen das Verhältnis Mann, Frau, Kinder, ja, Kleinkroß, dann auch zueinander.
Ja, wo sich die Frage stellt, weißt du schon oder kommen noch?
Ja. Genau. Anne Becker, was war eigentlich der Grund dafür, gerade dieses Musical jetzt auszusuchen? War das schon dieses Thema Ehe, dass das so interessant war, oder war es eher der musikalische Aspekt? Es sind obendrein wirklich ganz tolle Stücke, die sehr gut ins Ohr gehen, die sehr, sehr interessant klingen, die man sich gerne anhört.
So Ohrwürmer sind es in der Regel nicht.
Also ja,
die werden Sondheim nicht nachgesagt.
Ja.
Ich glaube, er ist da vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf, dass er keine Ohrwürmer schreibt.
Okay.
Aber ich finde auch, dass es musikalisch außergewöhnlich gut ist. Das war sicherlich ein Grund dafür. Stephen Sondheim ist im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt, ist aber meines Erachtens der wichtigste Musical-Komponist des 20. Jahrhunderts und hat sehr viele Leute beeinflusst, die versucht haben, interessante Stücke zu schreiben, Stücke, die ein bisschen abseits des typischen Musical-Grabens zu finden sind.
Mhm.
Und deshalb war es für uns ausgemacht, dass wir auf jeden Fall endlich jetzt ein Sondheim spielen, nachdem wir jetzt schon das, ich glaube, das 9. Stück jetzt rausgebracht haben oder 10. Stück, wurde es wirklich Zeit, endlich ein Sondheim zu spielen. Dass es Company geworden ist, lag, glaube ich, weniger am Thema Ehe, sondern ich glaube, wir haben es ein bisschen breiter gefasst. Tatsächlich das Thema Beziehung und die dramaturgische Form, die das Stück hat, weil es halt wirklich eins der wenigen damals, glaube ich tatsächlich, dass eines der ersten Musicals war, die in einer nicht chronologischen Form durch Einzelszenen schlaglichtartig ein Thema umkreisen und damit eine neue Form geschaffen haben, die dann später Konzeptmusical genannt worden ist. Was ein bisschen unglücklicher Name ist, weil Konzepte hatten Musicals vorher auch schon. Aber dieser Name hat sich so ein bisschen durchgesetzt für diese Art von Musical, die für die damals, glaube ich, die Zeit reif war und die nach wie vor die Leute tatsächlich immer noch ein bisschen irritiert, weil es gibt immer noch Leute, die sagen, na, es hat ja gar keine richtige Geschichte.
Mhm.
Ja, die Geschichte gibt es schon, aber es gibt keinen chronologischen Plot.
Okay.
Und ich glaube, das ist ganz
spannend. Lese ich da auch ein bisschen heraus, dass Sie das so als Aufgabe sehen, dass dem Publikum auch Themen über das Genre Musical näher zu bringen, die jetzt nicht so Mainstream sind, die jetzt auch nicht so, ich sag's jetzt mal ganz provokant, manchmal unterstellt man ja diesem Genre Musical eine gewisse Oberflächlichkeit auch, dass sie mit diesen Themen und speziell auch mit der Auswahl solcher Musicals, mit diesem Background, wie sie es jetzt beschrieben haben, auch einen weiteren Aspekt des Musicals dem Publikum näher bringen wollen. Spricht man da andere Leute auch an? Ein weiteres
Wir begreifen uns nicht als Pädagogen, sagen wir mal, die jetzt irgendwie dem Publikum zeigen wollen, irgendwie das, was es für eine Bandbreite gibt. Aber wenn das sich als Nebeneffekt ergibt, wir haben halt hier wirklich die sehr komfortable Lage, das Genre in seiner ganzen Breite zeigen zu können, was an fast keinem deutschsprachigen Theater so gemacht werden kann. Wir spielen 4 Musicals pro Jahr mindestens, manchmal sogar 5. Und können dann neben solchen doch relativ voraussichtlichen Rennern wie Les Miserables oder sowas, können wir eben auch Sachen zeigen, die ein bisschen abseits sind. Und das genießen wir, dass wir das machen können, klar.
Schön, schön. So, jetzt schaue ich nochmal in die Publikumsrunde, ob wir Sie einbeziehen können. Ja, jetzt müssen wir das Mikro bitte ganz weit zurückgeben. Darf ich Sie ersuchen? Vielen Dank.
Eine Frage zu Ihrer gemeinsamen Arbeit am Theater. Herr Becker, was können Sie als Theatermann von einem Eheregisseur, zum Beispiel Psychotherapeuten in einer gewissen Weise sehen lernen? Und Herr Thaler, was können Sie als Eheregisseur von einem Theatermacher lernen? Oder wie können Sie sich gegenseitig befruchten, unter Anführungszeichen?
Ja, finde ich eine tolle Frage, weil ich habe gemerkt, dass es gar nicht so üblich ist, dass sich Theaterleute Rat von außen holen. Vielleicht glauben sie immer, sie sind sowieso die Experten für alles. Und ich glaube das eigentlich nicht. Und ich denke immer, das ist sehr spannend, sich Rat von außen zu holen, gerade bei Themen, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Natürlich, wenn ich My Fair Lady mache, brauche ich nicht unbedingt jemand reinzuholen, der mal was erzählt darüber. aber bei solchen Themen, wo man selber ein bisschen schwimmt, wo man selber eventuell mittendrin ist in dieser Problematik, da hat man dann doch gerne jemand, der von draußen nochmal drauf guckt. Und deshalb machen wir das regelmäßig, dass wir dann eigentlich von außen jemand reinholen. Und hast du auch was von uns gelernt?
Ja.
Ja.
Also was mich sehr beeindruckt hat, ist die Exaktheit, mit der gearbeitet wird am Theater. Wie sehr man darauf achtet, dass man das, was man macht, wirklich authentisch macht und gut macht. Ich habe die Leute, die ich dort erlebt habe, total interessant gefunden. Anne Becker und so weiter. Also wirklich total interessante Leute mit interessanten Biografien. Also nicht Leute, die halt so irgendwie da halt einen Job machen und irgendwann einmal in Pension gehen. Und diese Leidenschaft für einen Job, der nicht so großartig bezahlt wird, das finde ich immer wieder faszinierend. Und ich finde es vor allem total wichtig, sich immer wieder an solchen Leuten zu orientieren und sich ermutigen zu lassen, im Leben immer wieder das Begeisternde, das Faszinierende, das Verändernde zu suchen und zu finden.
Und haben Sie Lust verspürt, einander gegenseitig einmal ins Handwerk zu pushen?
Ich habe höchstens Mut gekriegt, wenn ich wirklich mal Probleme habe, dann weiß ich schon, zu wem ich gehen kann.
Ich war jahrelang Jugendseelsorger und habe viele Theaterstücke für Jugendliche geschrieben und dann natürlich gespielt. Aber ich habe so den Eindruck, es war nicht ganz diese professionelle Ebene.
Sehr gut. Es gibt in dem Stück einen Song, der heißt Being Alive. Ich möchte es kurz vorlesen, damit Sie wissen, worauf ich jetzt hinaus will. Das ist Being Alive, singt der Hauptdarsteller, der Robert. Und er sagt, seine Wünsche, die er sozusagen äußert, gegen Ende des Stücks wird dieser Song gesungen. Jemand, der dich zu fest hält, der dich zu sehr verletzt, der auf deinem Stuhl sitzt, um dir den Schlaf zu rauben. Jemand, der dich mit Liebe bedrängt, der dich zwingt, dich zu kümmern, der dich durchkommen lässt, der immer da sein wird, der genauso viel Angst hat wie du, lebendig zu sein. Und dieser letzte Satz, lebendig zu sein, scheint mir ja auch so ein Erfolgsrezept oder ein ganz, ganz basaler Bestandteil einer Beziehung zu sein, sich lebendig zu fühlen, um dieses Gemeinsame auch entstehen lassen zu können.
Es gibt jetzt Studien zum Thema Alzheimer. Und interessante Erkenntnis ist, dass es nicht so sehr das Kreuzworträtsel lösen ist und Sudoku und so weiter, sondern die Faszination, sich bis ins hohe Alter mit faszinierenden Dingen zu beschäftigen, sich einzulassen auf abenteuerliche Sachen, echte Gefahren zu erleben, echte Grenzerlebnisse zu haben und nicht nur so irgendwie im dicken Brei dahin zu schwimmen. Und ich denke mal, das ist letztlich das Rezept fürs Leben ganz allgemein. Living on the edge.
Ja.
Ja, und trotzdem hat das Musical natürlich keine Lösung parat. Ne? Also es sind irgendwie sehr interessante Sätze, die er schreibt, der Sondheim, von dem sie stammen, auch noch wunderbar.
Von seiner Freundin.
Genau, die er seiner Freundin abgeguckt hat, genau, die zum zweiten Mal verheiratet war, klar. Trotzdem wird wirklich nie der Anschein erweckt, dass hier jemand Lösungen hat. Er kennt die Probleme sehr gut, das kann man wohl sagen. Und das ist, glaube ich, das Besondere auch an dem Musical, dass es überhaupt nicht den Anschein erweckt, etwas zu sowas zu machen.
Ja, das ist jetzt wir kriegen schon. Okay. Ja. Am kurzen
Weg. Weil erst, ich glaube, Sie gesagt haben, dass es doch so aussieht, als ob das am Ende ein Plädoyer für die Ehe wäre. Also das war nicht unbedingt Ihre Intention, oder? Weil.
Sorry. Jetzt habe ich dich nicht gesehen, Entschuldigung. Also ich glaube, es war nicht die Intention des Regisseurs, Matthias Davids. Ich rede natürlich ein bisschen mit ihm darüber und ich glaube nicht, dass er da ein Plädoyer für die Ehe bringen sollte.
Fürs Gemeinsamsein vielleicht eher.
Nicht mal das, glaube ich. Okay. Weil ich glaube, ihm liegt sehr viel daran, auch zu zeigen, dass man allein sein kann und trotzdem ein erfülltes Leben haben kann. Man braucht keine Zweierbeziehung, um ein erfülltes Leben zu haben. Ich glaube, das wird jetzt nicht in diesem Musical vollkommen klar, aber es war ihm immer wichtig, irgendwie, dass man jetzt nicht auf so eine Spur kommt, tatsächlich. Okay, der Robert kapiert jetzt irgendwie am Ende, es ist wichtig, jemanden zu haben, auch wenn die Beziehung kompliziert ist. Nein, es kann auch damit enden, dass er sich entscheidet, allein zu bleiben.
Okay. Herr Thaler, wie sehen Sie das? Ist es tatsächlich so, dass wir alleine auch so richtig glücklich sein können, so wie mit jemand anderen? Oder sind wir Beziehungs... Sind wir dazu verdonnert, Beziehungen leben zu müssen, weil wir einfach so angelegt sind als Menschen?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Beziehungen in der Gesellschaft und als Mitmensch und Paarbeziehungen. Also Paarbeziehung ist vermutlich nicht die Voraussetzung für ein glückliches Leben. Manche würden genau das Gegenteil behaupten. Und aber es ist natürlich von unserer von unserem Design eindeutig, dass wir nicht auf einer Insel leben als einzelne Menschen, sondern wir gehören in das Gesamtgefüge hinein.
Und lassen sich diese gesellschaftlichen Beziehungen der Freunde, was auch immer, Familie, aus Ihrer Sicht ersetzen, wenn man jetzt keine Paarbeziehung lebt? Oder kompensieren oder was auch immer?
Ich kann dazu nicht allzu viel sagen. Also die meisten Leute, die ich als Singles kenne, würden sich manchmal eine Paarbeziehung wünschen und dann aber auch wieder nicht. Also ich glaube, man kann da kein generelles... Okay. Ja oder nein ableiten.
Gut. Da hinten habe ich eine Hand gesehen. Okay, dann Sie bitte. Ja, ich habe Sie vorher gemerkt.
Ich habe das Mikro schon und ich war auch etwas irritiert, als Sie gesagt haben, dass alles darauf rausläuft, dass der Robert dann sich eine Ehe oder eine Beziehung in einer Ehe wünscht. Es gibt da in dem Stück einen Satz, eine der verheirateten Frauen sagt, ja, man muss was aufgeben, um etwas zu bekommen. Mhm. Das finde ich ist ein ganz paradigmatischer Satz eigentlich in dem Stück. Und ich weiß nicht, ob der Robert so viel aufgeben möchte, um sozusagen in einer Ehe weiterzuleben. Mhm. Und ich habe das ganz interessant gefunden. Es gibt am Landestheater so ein Projekt, Das nennt sich Premierenklasse und es hat auch bei Company eine Premierenklasse gegeben. Also es waren 15-jährige Schüler in der Premiere. Und ich habe da ein Gespräch so ein bisschen mitgelauscht nach der Premiere und ein junges Mädchen hat gesagt, ja, aber der Robert, der hat ja jetzt seine Traumfrau gefunden, oder? Und dann war ich auch so ein bisschen irritiert, weil ich mir gedacht habe, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er da jetzt sofort seine Traumfrau gefunden hat. Und vielleicht ist es ja so, dass man dem Robert das wünscht, was man sich selbst wünscht.
Das ist durchaus eine Möglichkeit, gerade bei den jungen Mädels.
Genau. Und vielleicht ist es auch deswegen, also diese Leerstellenfunktion, die der Robert hat, da kann man ja auch selbst ganz viel reinprojizieren eigentlich als Zuschauer, Zuschauerin.
Ja, genau. Darf ich jetzt die Dame daneben noch nehmen, weil es, bitte.
Weil es einfacher ist.
Genau, mit dem Mikro.
Ich glaube, was auch eine wichtige Ebene ist, ist die Ebene der Sprache, die ja für Sondheim überhaupt sehr typisch ist. Und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, sich das Stück anzusehen und sich auch vielleicht im Vorfeld, wenn Sie die Chance haben, ein bisschen was vom Text durchzulesen und vielleicht auch den englischen Text zu lesen. Sondheim arbeitet sehr viel über Sprache, über Alliteration. Es gibt auch in diesem Being Alive Song so ein Gegenübersetzen von Alone und Alive, das im Deutschen ja alleine und am Leben, kann man sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich vielleicht in seinen Überlegungen, die man sich zum Stück einfach durch den Kopf gehen lässt, auch mit der Sprache auseinandersetzt. Also ich glaube, der Robert ist vielleicht auch nicht, wer da jetzt unbedingt eine Beziehung möchte, aber er möchte in guter Beziehung zu anderen Leuten stehen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich eigentlich auch dazu bringt, dass ich sage, er singt am Schluss kein Lied über die Ehe, sondern eher über das in Beziehung stehen. Genau. Und der Robert hat eigentlich das ganze Stück lang eine Position des Zusehers und das kann man wieder verbinden mit Being Alive. Er lebt ja noch nicht sein eigenes Leben. Er schaut ja einfach zu. Er wird irgendwie zum Spielball oder zur Personifizierung mancher anderer Beziehung. Er muss dafür sehr viel aufkommen. Eine Freundin von mir, die in der Generalprobe war, die war jetzt sehr lange Single, hat gesagt, boah, als Single muss man echt manchmal was aushalten. Also auch so dieses in Beziehung stehen zu einem Paar. Und ich glaube, dass eben, wie das auch vorhin aufgezeichnet worden ist, dass es sehr wichtig ist, seinen eigenen Garten zu pflegen und seinen Zaun zu pflegen und dass es vielleicht auch in meiner Generation manchmal schwierig ist, in Beziehung zu treten, weil man nicht genau einschätzen kann, wo ist mein Zaun, wie dicht möchte ich die Pfeile, also die Pfeiler nebeneinander aufstellen, wie blickdicht ist mein Zaun und ich glaube, das ist einfach eine Überlegung, die in dem Robert auch aufkommt, einmal sich selbst zu leben, seinen Zaun zu machen, sich vielleicht auch von keinem Paar mehr immer in seinen Garten hineintreten zu lassen und dann auf einen anderen zuzugehen.
Mhm. Dankeschön.
Übrigens, wenn Sie...
Danke.
Wenn Sie jetzt ein bisschen erstaunt sind, wie tiefsinnig die Erkenntnisse sind, zum Stück auch, wir haben eine Darstellerin des Stückes.
Ja, ja, das wollte ich auch noch anmerken. Genau.
Ilja Vierlinger spielt die Kathy. Schön, dass du hier bist.
Meine Frage, die ich hätte, ich habe das Stück auch gesehen am Samstag, die Premiere, und ich habe das nämlich auch so ähnlich wahrgenommen, wie er am Schluss, wo die Freunde kommen und er bleibt dann quasi weg. Ich hoffe, ich habe das so richtig interpretiert. Und da war meine Frage auch an den Psychologen, wie wichtig Singles für Paare sind, ob die nicht wichtiger sind für die Paare, als die Paare selbst für diesen Robert wichtig waren. Dass die in so einer Gewohnheit drinnen sind, dass der einzige Lichtblick immer wieder mal das Treffen ist, quasi, dass sie einfach mal wieder Teilsingle sein können, ob das auch eine Rolle spielt oder ob das im wahren Leben für Beziehungen wichtig ist, auch Single-Freunde zu haben.
Ich habe bei dem ersten Gespräch mit dem Ensemble die Feststellung getroffen, dass die sich den Robert als Pet, also als Haustier halten. Und ich glaube, da ist einiges dran. Und es ist sicher so, dass die gegenseitigen Sehnsüchte da zu einem guten Teil ausgedrückt werden. Die Männer haben das ja, Freunde, Männer haben es immer wieder erwähnt. Ma, geht's dir gut? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich bin in eine Beziehung eingezwickt. Und der Robert wiederum sagt, ma, wie schön ist es, wenn man euch so zuschaut, wie gut es euch geht und so. Eines der Paare hat dann drauf gesagt, ja, wir lassen uns demnächst scheiden. Ja.
Ja. Oder auch die eine Szene, wo er sagt, der Ehemann sagt, er hätte so gern ein bisschen Freiheit und Freiraum. Und die Frau, was, du willst Freiraum? Ja, also sofort immer gleich die gegensätzlichen Positionen. Und also es ist wirklich aus dem Leben gegriffen, teilweise sehr, sehr stark. Bitte, dürfen wir das?
Darf ich bitte auch noch was sagen?
Ja, wo sehe ich Sie? Ich sehe Sie nirgendwo.
Hier.
Ah, hier.
Hier.
Ja. Bitte.
Es wäre für mich interessant zu wissen, wie weit, Herr Thaler, Sie selbst Problemberge beschritten haben. Verzeihung, ich bin noch nicht ganz fertig. Gemeinsam oder allein, und es kommt nämlich das Single-Dasein, kann ich nur dann vorziehen, wenn ich dementsprechend schon so oft am Kulminationspunkt oben war und verschiedene Lebensphilosophien durchgestanden habe, dass ich sage, so und jetzt danke. Okay. Ich habe das Stück noch nicht gesehen, ich habe mir heute erst die Karten besorgt, also ich bin schon sehr, sehr neugierig darauf.
Herr Thaler.
Bitte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber wenn es darauf hinausgeht, wie weit ich meine Problemberge durch die Partnerin besser bewältigen konnte, war das die Idee?
Ja.
Ja, genau. Ja, selbstverständlich. Wir haben sehr viel erlebt, wir haben in anderen Ländern gelebt, wir haben viele Sachen gemacht, die eher ungewöhnlich sind, und trotzdem aber immer wieder sind wir wieder zurückgefallen auf die eigenen Füße, und es geht zu zweit natürlich sehr angenehmer. Sehr viel angenehmer, als wenn man es allein machen müsste, vermutlich. Also ich habe einen Vergleich gehabt, ich war 5 Jahre mit meiner Familie auf einer Insel im Pazifik. Und ich hatte in meinem Team eine Single-Frau mit dabei. Und wir haben dann so geschaut, wem geht es denn eigentlich besser in der Bewältigung? Ich glaube, man kann nicht sagen, es ging dem einen besser und dem anderen schlechter, aber es waren andere Strategien nötig.
Okay. Bitte.
Wir waren eben bei dem Thema zu zweit oder Single. Früher war es mal so, heute hat sich es, glaube ich, schon aufgelöst, dass man früher gesagt hat, naja, wenn eine Beziehung zu Ende ist, dann kann man die Leute nicht mehr einladen. Und das ist so wirklich dieses, was schon jetzt aufgebrochen ist. Ja? Also, oder wenn jemand gestorben ist, dann kann man nicht mehr zu uns, wir sind ja alle zu zweit. Ne? Und das war so in den 70er Jahren und 80er Jahren total präsent. Und ich fand es dann immer schade, weil viele, sag ich, wenn sie getrennt waren, ja trotzdem zu den Leuten immer noch eine Beziehung hatten. Ne? Und ich habe es jetzt gerade gestern mit Berlin telefoniert. Und da war so, dass also einer sich im Moment sehr schwer verletzt ist, hat und seit 6 Wochen zu Hause ist. Und da sage ich, naja, wie hast du denn jetzt die Feiertage verlebt? Naja, meine Leute kommen, ja, und das sind überwiegend Single, also sie lebt in einer Paarbeziehung, aber trotzdem, also sie lässt da nicht allein oder sie lassen sich nicht sozusagen dann einfach gehen und sagen, okay, wir sind alleine. Also es ist schon ein Wandel passiert in den Sachen, also dass man mehr doch sagt, okay, Singles kommen halt auch zu Paar-Einladungen. Und das war früher absolut da. Weil man wie aussetzt sich im Grunde, ja. Also auch so, was man so mitgekriegt hat als Jugendliche oder als Heranwachsende.
Ja, und okay. Es geht heute ja kaum mehr. Ich hatte in der ersten Version von meinem Programmheft hatte ich noch so eine etwas langweilige Statistik drin. Die habe ich deshalb dann wieder rausgestrichen. Aber vielleicht ist sie jetzt hier doch ganz angebracht. Und zwar einfach die Anzahl der Single-Haushalte hat sich in 30 Jahren tatsächlich verdreifacht in Österreich. Und das zeigt natürlich auch, dass sich natürlich etwas in der Gesellschaft ändern muss, weil irgendwann sind die Singles einfach in der Mehrheit. Und dann muss man sich vielleicht dafür rechtfertigen, wenn man in einer Zweierbeziehung ist.
Dürfen wir nochmal?
Ja, der Punkt ist ja auch, dass man nicht sagen kann, dass Singles nicht in Beziehung sind. Ne? Und ich habe zum Beispiel mit einer älteren Dame nach einer Scheidung lang daran gearbeitet, genau an dieser Situation, dass sie jetzt mit anderen, die Paaren sind, ganz gut zusammen sein kann, auch allein sein. Was nicht heißt, dass man sie nicht sehnen kann, manchmal nach einem Partner. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber Beziehung ist absolut wichtig, aber das gibt es nicht nur zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das ist eigentlich, ja, ich hätte es so größer gesehen, aber ich habe das Stück noch nicht gesehen, ich werde mir sicher mindestens einmal anschauen.
Okay. Gut. Herr Thaler, Sie haben gesagt, Sie haben lange Zeit auf einer Pazifikinsel gelebt. Ja. Sind Beziehungen da anders?
Nicht wesentlich anders. Na, die Leute haben genauso die Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören, sich zum Teil über den Partner zu definieren und ja, groben Zügen eigentlich ziemlich so wie hier.
Mhm. Okay. Gibt es noch Fragen? Sehe ich jemanden? Dann würde mich interessieren, Anne Beke, was sind denn so die Kriterien, was begeistert Sie am Musical und an der Auswahl des nächsten Musicals? Wie gehen Sie an die Thematik der Übersetzung auch heran? Wir haben ja von Frau Villinger gehört, dass die Sprache gerade bei diesem Musical auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Was springt Sie denn so an, wo Sie sagen, das wird das Nächste?
Also wenn es um die Übersetzung geht, hier habe ich nicht die Übersetzung gemacht, das war Michael Kunze, der relativ bekannte Übersetzer und Autor auch von Musicals, wobei er als Übersetzer wirklich hervorragend ist, finde ich, und deshalb war da nicht notwendig, nochmal ranzugehen. Ich lasse jetzt mal die Frage der Übersetzung, da kann ich lange, lange drüber reden, okay. Lasse ich jetzt mal beiseite, wie wir rangehen, Musicals auszusuchen. Wir haben ja hier in Linz ein fixes Musical-Ensemble von 8 Darstellern, beziehungsweise jetzt sogar 9 Darstellern, wenn man unseren Philip Ranson, den Dance Captain, mitzählt, was sehr außergewöhnlich ist. Und deshalb bezieht sich die Auswahl der Stücke tatsächlich auch immer auf unsere Darsteller, die wir haben. Mhm. Wir können uns natürlich nie sicher sein, dass sie dann auch wirklich bleiben, weil wir haben in der Regel nur Jahresverträge. Das liegt nicht an uns. Wir würden ihnen gerne längere Verträge geben, aber die Musical-Darsteller sind das gar nicht gewöhnt, fühlen sich immer so ein bisschen eingeengt. Wir sind bei Beziehungen. Sobald und sind tatsächlich so, dass sie sagen, na, ich mache mal erstmal nur einen Jahresvertrag, vielleicht kommt ja noch das tolle Angebot, was ich dann nicht ablehnen möchte. Aber trotzdem, wir planen trotzdem für diese 8, die wir da haben. Und dann haben wir halt eine Menge Sachen im Kopf, die wir immer schon mal machen wollten. Und aus dem Pool versuchen wir herauszuwählen. Es gibt natürlich auch die Überlegung, dass die großen Stücke, die im Musiktheater laufen, eine gewisse Massenkompatibilität haben müssen. Das ist vollkommen klar. Wir versuchen da aber trotzdem nicht keine Kompromisse zu machen in der Weise, dass wir Sachen machen, die uns selbst nicht gefallen. Dann hätte ich keine Lust mehr dazu. Und ja, ansonsten versuchen wir tatsächlich, hat es gerade schon mal erwähnt, diese ganze Breite des Genres, was eine Breite, die viel größer ist als zum Beispiel der Vorgänger des Musicals in der unterhaltenden Form, die Operette. Ich glaube, die Breite ist tatsächlich ein bisschen größer. Wir können eine größere Themenvielfalt abbilden, als in der Operette das möglich war. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass wir von mittelalterlichen Themen über die Französische Revolution bis zum Thema Paarbeziehungen eigentlich in einem Genre etwas abbilden können und man tatsächlich angeregt ist, weiter darüber nachzudenken. Das macht mir Spaß und ich hoffe, dass wir das noch ein paar Jahre machen können hier.
Ja, das hoffen wir auch sehr, sehr stark. Sie haben ja Sondheim in Wien persönlich die Hand geschüttelt, wie Sie uns verraten haben.
Ja, ist ein bisschen peinlich. Also ich hatte mir vorgenommen, eigentlich mir die rechte Hand nicht mehr zu waschen. Ich habe ihn letztes Jahr anhand der Premiere von Sweeney Todd kennengelernt, aber kennengelernt ist zu viel. Ich durfte mal ganz kurz an den Tisch und ihm die Hand schütteln. Und dann war ich auch schon wieder weg. Matthias Davids hat damals Sweeney Todd inszeniert. Ist dann mit ihm noch in den Heurigen gegangen und sie haben sich lange unterhalten und vielleicht ein Satz von Sondheim zeigt so ein bisschen, dass er natürlich auch ein Autor ist, der ganz genau weiß, was er will. Er sagte, wissen Sie, Herr Davids, es gibt ein Problem an Regisseuren, sie haben Ideen. Trotzdem hat er ihn, meinte er, es war ganz in Ordnung, was er da in der Volksoper gemacht hat.
Ja, ja. Das bringt mich auch zum Gedanken, die Sweeney Todd ist ja auch verfilmt worden. Mag man jetzt der Meinung sein, dass es nicht eine sehr glückliche Verfilmung war oder auch nicht, vielleicht hat es Ihnen gefallen.
Ja, ausgesehen hat sie toll. Die sängerischen Leistungen waren halt. Die Besetzung ist natürlich interessant mit Johnny Depp, aber er kann es halt nicht so richtig singen. Das war ein bisschen schade. Aber bald kommt ein neuer Sondheim. Ich kann Ihnen nur raten, da reinzugehen. Into the Woods kommt in die Kinos sehr bald. Auch eine witzige Geschichte, nämlich eine Melange aus lauter Grimmschen Märchen, die zusammengerührt werden. Und am Ende des ersten Aktes, zumindest in der Theaterversion, ist alles gut. Alle Mädchen finden ihren Prinzen und Bäcker und Bäckerin kriegen tatsächlich ein Kind und alles so weiter. Also wir haben Happily Ever After, lebt alles und dann ist der erste Akt zu Ende und man fragt sich, was passiert denn jetzt im zweiten? Da zeigt sich natürlich, dass es ein Sondheim ist. Er lässt keinen Stein auf dem anderen.
Ja, ganz toll.
Meryl Streep spielt die Hexe, sehr, sehr beeindruckend.
Naja. Aber die kann wenigstens gut singen, wie wir aus Mamma Mia wissen. Herr Thaler, ich möchte nochmal dieses Thema Paarbeziehung aufgreifen und vielleicht auch die Ehe. Ich habe da drinnen das Sokrates wird hier zitiert, das finde ich ganz ein tolles Zitat. Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen.
Oder euch beides total beglücken finden.
Also, das ist jetzt ein Rat, den Sie nicht unbedingt Ihren Paaren so weitergeben würden, die zu Ihnen kommen. Okay. Was gibt es da für Erfahrungswerte, wenn Paare zu Ihnen kommen? Wie lange ist man in einer Therapie? Wann kann man sagen, man ist, sagt man, austherapiert oder die Therapie ist war zufriedenstellend oder was ist denn da so der Erfolgsfaktor für das Paar, für Sie?
Naja, es gibt verschiedene Zugänge. Es gibt Therapien, die sich mit sehr vielen Sitzungen in relativ kurzen Abständen. Ich selber komme aus der systemischen Familientherapie und Hypnotherapie. Und bei uns sind die Abstände relativ groß, durchschnittlich vielleicht 3 Wochen. Und wir haben nicht die Idee, dass wir das Leben unserer Klienten von oben nach unten umkrempeln, sondern es geht darum, dass Leute irgendwo in ihrer Situation stecken bleiben oder orientierungslos werden. Mhm. Und da ist es dann ganz hilfreich, einfach in eine Therapie zu gehen, wo man wieder so seine Bezugspunkte kriegt und wieder irgendwie spürt, aha, ich habe die Ressourcen, um dort weiterzugehen, wo es für mich passt.
Okay.
Und es geht nicht darum, dass man so clean und perfekt ist für den Rest des Lebens. Mm. Wäre auch schlecht fürs Geschäft. Mm.
Ja gut, die Klientel wird Ihnen ja nie ausgehen. Sie haben es zuerst anklingen lassen, wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wenn das Thema Kinder aufs Tablet kommt. Sie haben zuerst gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Sie sagen dann Ihren Klienten ja auch, ihr habt ja auch eine Verantwortung, nicht nur euch selbst gegenüber, sondern auch euren Kindern gegenüber. Werden die in irgendeiner Form einbezogen oder sind die fiktiv dabei oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Unterschiedlich. Sehr oft sind die Kinder tatsächlich mit dabei und bei manchen Kindern muss man auch aufpassen, dass sie nicht vom Luster schwingen. Mhm. Und das wird dann ein bisschen lebendig. Aber sehr oft sind die Kinder mit dabei und das ist auch sehr wichtig, weil man dadurch spürt, wie die Beziehung der Kinder zu den Eltern und die Kinder untereinander und so weiter, wie das da in der Familie läuft. Mhm. Und es gibt Bereiche, wo ich die Kinder rausschicke, weil ich einfach den Eindruck habe, dass das ist nicht Teil dessen, was die Kinder jetzt brauchen, wenn es um Themen geht, die eben die Erwachsenen alleine betreffen. Mhm. Aber sonst ist es, gerade in der Familientherapie, ist es natürlich sinnvoll, wenn die Kinder in irgendeiner Form mit einbezogen werden.
Mhm. Ich weiß jetzt von Paaren, die sich getrennt haben, dass die Kinder häufig den Wunsch geäußert haben auch, nicht mehr gefühlt haben, sondern das Wichtigste ist, dass Mama und Papa gut geht.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Die Kinder suchen Harmonie, suchen Ordnung, Stabilität, Rückhalt. Und Kinder sind natürlich auch sehr adaptable, sehr flexibel. Und trotzdem denke ich, ist es einfach wichtig, dass sich die Eltern diese Frage stellen, ist das in unserer Situation tatsächlich möglich, dass wir die oder jene Entscheidung treffen? Und es ist nicht meine Aufgabe, denen zu sagen, was sie zu entscheiden haben, aber sie sollen zumindest wissen, was die Entscheidung beinhaltet.
Mhm. Okay.
Sie hatten es ja gerade kurz schon mal erzählt. Es gibt da diese eine Szene, bei der Robert zu Besuch ist, bei einem dieser befreundeten Ehepaare, wo dann so ganz plötzlich eigentlich die Information kommt, dass die beiden sich scheiden lassen werden. Und dann gibt es dann im zweiten Akt nochmal eine Szene, wo er nochmal bei ihnen ist und so ein bisschen überrascht ist, dass die beiden eigentlich tatsächlich jetzt wieder da zusammen in ihrer Wohnung sind. Und er fragt, wo wohnst du jetzt? Und er sagt, ja, natürlich hier, weil hier ist ja meine Verantwortung. Ich habe hier die drei Kinder und ich muss mich doch um meine ehemalige Frau kümmern. So, und das ist natürlich ein bisschen auf die Spitze gebracht und ein bisschen, um auch einen Lacher herauszukitzeln. Natürlich, wir sind ja Theaterleute, ist ja klar. Aber eine kleine Weisheit steckt da natürlich schon drin, glaube ich. Ne? Dass es durchaus Möglichkeiten gibt, tatsächlich zu sagen, okay, wir beenden unsere Beziehung als Ehe, aber wir verstehen uns trotzdem noch gut und wir kümmern uns gemeinsam um das, was wir geschaffen haben. Und okay, habe ich keine Erfahrung, aber wenn Sie das sagen, Sie sind der Experte.
Ja. Bringt mich jetzt noch zum anderen Thema, auch eine Form von Beziehung zu den Patchwork-Familien, die ja auch eine etwas modernere Form des Zusammenlebens sind, wo halt versucht wird, alles, was war und was ist, unter ein Dach zu bringen, was teilweise auch als sehr problematisch gelebt wird, gesehen wird. Oder im Gegenteil, als das einzig Wahre verherrlicht wird. Das hat mich jetzt auf den Gedanken gebracht, wir sind zwar getrennt, aber es wird sich dann ändern, wenn ein neuer Partner ins Leben tritt. Spätestens dann müssten eigentlich die Karten neu gemischt werden und ich müsste trotzdem meine Verantwortung den Kindern gegenüber noch übernehmen, aber mit der Partnerschaftlichkeit ändert sich doch da schon ziemlich etwas.
Vor etlichen Jahren hat die Frau Wild, glaube ich, von der Uni eine groß angelegte Studie gemacht über Patchwork-Familien und wir haben da daran mitgearbeitet und ich kann mich erinnern, ich habe da mit etlichen Familien gearbeitet und die einzelnen Familienmitglieder interviewt und mit Fragebögen bearbeitet und so. Und es gab dann natürlich auch ein Resultat. Und das Wesentliche, das mir in Erinnerung bleibt, ist, dass neu dazugekommene Partner nicht erziehungsberechtigt sind und nicht genötigt werden sollen. Wenn die Kinder kommen und sagen, du bist nicht mein Papa, du brauchst mir überhaupt nichts sagen, dann hat das zum Teil Berechtigung. Allerdings ist es wie in einer WG, jeder muss sich einbringen und wenn die Kinder ihren Teil mit der Begründung verweigern, dass der ja nicht mein Papa ist, dann geht das natürlich nicht. Mhm. Aber es muss klar sein, dass ich nicht die Rolle des leiblichen Vaters übernehmen, als Mann zum Beispiel, mhm, oder auch als Frau. Mhm.
Und dann gibt es so besondere Ereignisse wie Weihnachten, das überraschenderweise jedes Jahr wieder stattfindet und wo dann jedes Mal oder sehr häufig die Diskussion startet, wie organisieren wir jetzt diese neue Familie, wie halte ich es mit der alten? Und es ist ganz erstaunlich, welche Konstellationen dann auftreten, wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass dann so das Festhalten am Alten zu Weihnachten eher gepflegt wird, als sich zum Neuen zu bekennen.
Ich kann dazu nicht sehr viel sagen.
Okay.
Also es ist ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann einmal ein wichtiges Thema war. Mhm.
Aber so diese klare Abgrenzung zur früheren Partnerschaft und die klare Bekennen und verbindlich sein zum neuen Partner, werden Sie damit auch in der Therapie konfrontiert, mit neuen Partnern?
Das kommt relativ selten vor. Ich habe so den Eindruck, die Leute sind unglaublich kreativ, sich auf neue Situationen adäquat einzustellen. Mhm. Ideal wäre es natürlich, wenn die Gesprächsbasis erhalten bleibt und wenn man Sachen einfach miteinander ausreden kann, ohne dass man noch irgendwelche alten Rechnungen begleichen muss und so. Also manche schaffen das wirklich sehr, sehr gut.
Okay. In dem Stück gibt es ja die Braut, sage ich jetzt, die kurz vor der Hochzeit die totale Panik bekommt. Ich finde diese Rolle köstlich. Sie ist auch wunderbar dargestellt.
Daniela Dett spielt es.
Ja, also ganz, ganz fantastisch, schauspielerisch auch. Passiert das tatsächlich? ist das etwas, was Sie schon einmal erlebt haben? Oder ist das aus dem Leben gegriffen? Oder ist es auch wieder so ein dramaturgisch ganz toller Schachzug gewesen?
Meine beiden Töchter haben geheiratet, ja, und es war nicht sehr viel anders.
gut, die hat einen professionellen Beistand.
Ich weiß, wann ich mich rauszuhalten habe.
Okay. Aber die Rolle war natürlich schon...
Ja, ich meine, es ist ein komödiantisches Bravourstück, was man da abliefern muss, weil also sie fängt eigentlich mit dem Song an. Sie sind zu Hause und sie wollen eigentlich gerade losgehen, irgendwie, um zur Hochzeit zu gehen. Sie hat schon das Hochzeitskleid an und ihr Mann kommt oder ihr Verlobter kommt auf sie zu und sagt, Amy, wir heiraten, ist das nicht toll? Geht wieder, um sich die Schuhe anzuziehen, und sie schüttelt nur mit dem Kopf und dann kommt ein Wortschwall sondergleichen, und den sie hoffentlich jedes Mal hinkriegt. Sagen wir mal so. Es ist wirklich eine höchste Konzentrationsarbeit, und ich glaube, das kann man sich darauf freuen. Man möchte nicht unbedingt in ihrer Situation und schon gar nicht in der Situation ihres Ehemanns sein.
Ja, wobei sie aber dann doch heiraten. Also
ein Happy End à la Sondheim, genau.
Ja, genau. So, kann ich noch jemand ein Mikrofon reichen? Bitte hier.
Ein Beitrag zu einer konservativen Ehe mit einer Tochter, 41 Jahre, die Lehrerin ist und sich vor einem guten Jahr schon ein Jahr Auszeit genommen hat vom Lehrberuf, welches sie mit Reisen verbracht hat, die in Summe nicht wenig gekostet haben müssen, weil sie war auf der Insel La Réunion und in Marokko und auf den Azoren. Also, aber es stärkt offenbar ihr Selbstbewusstsein, insbesondere gegenüber meinen Erwartungen, dass sie mir, nachdem ich schon 4 bis 5 Jahre ohne eigenes Auto bin, da mit ihrem Auto an die Hand geht. Ihr Auto ist auch schon 12 bis 13 Jahre, und ich wäre dankbar, wenn sie mir es preisgünstig verkaufen würde, aber das kommt für sie nicht in Frage. Also, weil sie meint, ich bin eh nicht mehr autofahrtauglich. Und,
darf ich Sie suchen? Kommen Sie zur Frage jetzt an Herrn Thal oder Herrn Becker?
Ja,
oder?
Und Weihnachten war heuer besonders originell. Wir waren zum circa dritten Mal bei ihr eingeladen, während früher sie halt bei uns als ihren Eltern eingeladen war. Und ich habe eine Kiste mit teils alkoholischen, teils nicht alkoholischen Getränken bekommen.
Ich greife jetzt einmal Ihr Stichwort auf. Ja, Tochter mit 41. Darf ich Sie um das Mikro ersuchen?
Und ich wäre auch eingeladen gewesen zu einem Theaterstück, das oder Musikstück, das im Phoenix aufgeführt worden ist, gestern Abend. Irgendein Blues, der so laut gewesen sein soll, dass ich mir die Ohren...
Okay, danke schön. Danke. Da hinten.
Ich würde gerne einen Gedanken loswerden zu dem, was Sie vorhin gesagt haben mit Weihnachten. Mhm. Und dass man, soll ich aufstehen? Nein, ich setze mich hin. Ich bin ohnehin nicht so groß. weil Sie gesagt haben, ob das so ist, oder einfach die Frage gestellt haben, ob es Brauch ist, dass man dann Weihnachten doch eher in das alte emotionale Muster wieder fällt. Und ich habe da neulich was gelesen, das habe ich ganz interessant gefunden. Es gibt sowas, das nennt sich Homöostase. Das ist ein hormoneller Vorgang im Körper, der den Körper dazu bringt, beziehungsweise den Menschen dazu bringt, eher das zu tun, was er schon kennt, auch in dem Wissen, dass es ihm nicht gut tut. Also soll jetzt auch nicht heißen, dass alles andere oder alles Alte schlecht war. Ich glaube allerdings, es ist sehr schwierig, ist auch gerade in Patchwork-Familien zum Beispiel, für den neuen Weg einzustehen und eben diesen körperlichen Prozess, den man in sich hat, den man nicht ausschalten kann, weil man kann seine Hormone einfach nicht ausschalten, den mit Willen zu umgehen. Und das ist, finde ich, eine schöne Verbindung wieder zu Company, weil der Robert den Mut hat, für sich selbst einzustehen.
sind wir jetzt wieder dabei, dass ich nach wie vor nicht glaube, dass er sich für die Ehe entscheidet, aber er entscheidet sich für sich. Und das ist eigentlich, glaube ich, man kriegt da sehr schnell einen Stempel von egoistisch sein, wenn man das in Zeiten wie diesen tut. Aber ich glaube, dass das was existenziell Wichtiges ist, nicht nur für sich selbst, sondern auch für jede Beziehung, die man eingeht. Sei es jetzt eine Paarbeziehung oder in Beziehung stehen. Wie gesagt, das Stück heißt ja auch Company und nicht Relationship. Also das ist ja auch schon einmal eine Aussage von Sondheim. Ja, so.
Dankeschön. Geben Sie einfach Wort, bitte geben. Kein Problem. Darf ich es gleich bei Ihnen lassen? Ich habe ein Mikro. Ich möchte jetzt den einen Gedanken von Ihnen aufgreifen. Ist es nicht auch so, dass ich dann dem neuen Partner gegenüber eine Verantwortung habe, zu dem neuen Partner zu stehen? Ja, also so körperlich, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist man noch im Alten verhaftet, aber genauso gleichzeitig habe ich doch auch die Verantwortung, einem neuen Partner gegenüber zu sagen, du bist jetzt derjenige an meiner Seite, mit dir gehe ich jetzt diese verbindliche Beziehung ein.
Ja, ich denke mal, natürlich ist es so, dass ich, wenn ich mich auf einen Menschen einlasse, dass ich damit Verpflichtung übernehme. Und das ist im Interesse der eigenen Person und natürlich auch der anderen und des Kontexts.
Mhm. Company und nicht Relationship. Das sieht man.
Sehr schön.
Das ist sehr schön ausgedrückt und zeigt aber auch diese, ich stelle mir das enorm schwierig vor, das dann auch auf Deutsch so zu übersetzen und das so rüberzubringen, dass diese kleinen Feinheiten, die im Englischen selbsterklärend sind, dann auch im Deutschen zum Tragen kommen. Sie übersetzen ja sehr viel.
Sind wir dann doch bei der Übersetzung.
Ja, es ist natürlich, die Kiste aufmachen.
Ist das natürlich ist so, dass nicht wirklich jede Feinheit tatsächlich übertragen worden ist. Wenn man jetzt das englische Original auf der linken Seite liegen hat und seine Übersetzung, dann merkt man natürlich schon, dass er Kompromisse eingegangen ist, wie das und man denkt immer, oh ja, das wäre mir auch passiert, wenn man das selber mal ein paar Mal gemacht hat, weil es natürlich sehr schwierig ist, weil man muss so viele Sachen beachten, so viele technische Sachen beachten beim Übersetzen von Songtexten. Das ist klar. Das macht er gut. Sondheim ist ein manchmal geradezu zwanghafter Reimfreak. Und im Englischen gibt es ein bisschen mehr Reime als im Deutschen. Insofern hat man dann auch als Übersetzer ein bisschen schlechte Karten. Ne? Also so ein Dreierreim, dreimal dieselbe Endung ist nichts bei Sondheim. Er macht dann erst Stopp bei 7 manchmal und dann kommt man wirklich ins Schwitzen und einem fällt nicht mehr so viel ein. Ne? Aber insofern ist das tatsächlich so. Ich finde, er hat seinen Job ganz gut gemacht und tatsächlich ist ihm beim Stücktitel nur nichts eingefallen. Nämlich es gibt am Anfang den Song Company und da fiel ihm dann auch nur Company ein. Und ich habe lange überlegt, irgendwie, ob man da irgendwas anderes finden kann, aber es ging tatsächlich nicht anders. Und ich glaube, es fällt nicht so negativ auf. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen vorgekommen ist. Aber es ist natürlich eigentlich ein Fremdkörper, dieser Begriff dann in diesem Song. Ne?
Ja, ich glaube, dass wir durch die Anglizismen so gewöhnt sind, dass also ist jetzt nicht wirklich aufgefallen. Ja.
Naja, aber ansonsten ist das wirklich eine große Sache. Wir haben uns entschieden, in der Musical-Sparte grundsätzlich eigentlich nur deutschsprachig zu arbeiten. Wir haben eine Ausnahme gemacht bei Showboat. Mhm. Da gibt es nun mal so Texte, die man eigentlich nicht auf Deutsch hören will. Old Man River irgendwie muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder die Frage, naja, ihr habt ja die tolle Übertitelanlage, macht es doch in der Originalsprache, so wie es in der Oper eigentlich auch gemacht wird. Ich finde, dass dadurch wirklich eine Unmittelbarkeit verloren geht, die fürs Musical ganz wesentlich ist. Und deshalb sind wir um gute Übersetzungen bemüht, die es nicht immer gibt. Aber dann entscheiden wir uns eventuell sogar mal, das Stück nicht zu spielen, wenn keine vorhanden ist. Oder eine Neuübersetzung in Auftrag zu geben, wie wir das jetzt zum Beispiel bei Tommy machen. Unsere nächste Produktion, die im Musiktheater kommt, da gab es eine nicht so besonders gelungene Übersetzung. Und wir haben jetzt eine Neuübersetzung in Auftrag gegeben, die, finde ich, sehr gelungen ist. Und es werden sicherlich einige Leute eine Riesenkrise kriegen, wenn sie See Me, Feel Me auf Deutsch plötzlich hören. Aber wir muten ihnen das zu und hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen besser hinhören, weil ich glaube, ganz viele Leute kennen tatsächlich ihre Hits aus ihrer Jugend, aber haben noch nie so richtig auf den Text gehört. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich, wenn wir ihnen zumuten, das auf Deutsch zu hören, dass sie doch mal hinhören.
Das ist ja auch hier bei diesem Stück Company ganz wichtig, diese witzigen Effekte und diese unmittelbaren manchmal dreht sich ja die Situation auch so blitzschnell. Und wenn ich da der Sprache nicht wirklich mächtig bin, dann geht sozusagen der Reiz.
Song wie Barcelona würde jeden Reiz verlieren, wenn man ihn nicht versteht, zum Beispiel. Ja. Ich sage Ihnen jetzt gar nicht, worum es geht. Warum Barcelona?
Ja, genau. Okay, ich sehe einen Blick auf die Uhr und die sagt mir, dass wir schon ein wenig darüber sind. Ich möchte an dieser Stelle deswegen ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie zahlreich sich beteiligt haben an der Diskussion. Ich sage meinen Gästen natürlich vielen, vielen herzlichen Dank, Ernst Thaler und Anne Becker. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in so einer schönen Runde und können wieder über ein tolles Musical sprechen. Ich kann allen nur empfehlen, sehen Sie sich das an. Es ist wirklich sehenswert, es ist toll, es ist spannend, es ist abwechslungsreich. Gehen Sie hin.
Ich habe Sie nicht bezahlt.
Nein, das können wir ja dann darüber noch reden. Es wird nachverhandelt. Gut, herzlichen Dank und schönen Abend noch.